Ja, wir sind mitten im Römerbrief drin. Kapitel 3 steht heute hier so ganz elegant da. Ich weiß nicht, wer sich die Mühe gemacht hat, das Kapitel mal zu lesen. Das ist schon ziemlich wuchtig. Und auch die Kapitel davor, Kapitel 2, ist ziemlich wuchtig. Und ich dachte mir, ich mache vielleicht so eine kleine Lesehilfe für die Kapitel 1, 2 und den Anfang vom dritten Kapitel, dass wir das ganz ein bisschen besser verstehen können. Weil wenn man das liest, ist manchmal sehr heftig. Ich habe 3 Schritte heute vorbereitet. Das eine ist so eine kleine Lesehilfe zu den Kapiteln davor. Dann wollen wir an einer Stelle ein paar Verse genauer angucken und dann möchte ich noch was Persönliches von mir zu einem Vers nochmal weitergeben. Also kleine Lesehilfe, dann kommt konzentriert arbeiten an einem Text und dann kommt ein persönlicher Punkt zum Schluss. Was ist das Spannende an diesem ersten Kapitel? Paulus schreibt in diesem ersten Kapitel, warum in der heidnischen Welt die Menschen verloren sind. Er begründet das da, wobei er begründet es eigentlich gar nicht. Er sagt, hey, guckt euch an, was in dieser heidnischen Welt passiert und dann habt ihr schon das Ergebnis. Und ich finde es ganz wichtig, dass man deutlich hat, es geht Paulus darum, dass er sagt, hey, die Leute sind von Gott getrennt, die Menschen in diesen heidnischen Städten sind von Gott getrennt und ihr seht, wie sie leben und dieses Leben ist die Konsequenz dieses Getrenntseins von Gott. Weil sie von Gott getrennt sind, leben sie so, wie sie leben. In Schuld, in Sünde, tun Böses und so weiter. Es ist eine lange Liste an Sachen, die alles wirklich furchtbar ist. Und man kann das auf dem moralischen Ohr hören. So im Sinne, ja, das sind die Heiden, die sind alle schlecht, die sind schlechte Menschen, die sind böse, die verdienen das nicht und so weiter. Man kann es so hören, aber so ist es nicht gemeint. Sondern Paulus sagt, die sind von Gott getrennt, sind Heiden, glauben nicht an Gott, ja, die sind von Gott getrennt. Und die Folge davon ist, dass dieses Verhalten, das kennt die alte Geschichte, Adam und Eva, und dann kommen die beiden Jungs, ja, und dann zoffen sich die Jungs, der eine bringt den anderen um. In dem Moment, wo man sich von Gott trennt, passieren Dinge, hat es Folgen. Schuld, schlechtes Leben und so weiter und so weiter. Das wird dann alles ausführlich beschrieben im Kapitel 1. Aber wichtig bitte nicht Moral, das sind schlechte Menschen, sondern das ist normal. Wenn man sich von Gott trennt, dann wird das Leben anders. Es entstehen böse Dinge in uns, weil wir von Gott getrennt sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu halten, wenn man das Kapitel liest. Das ist furchtbar dunkel und also ja, lest, wenn ihr wollt, aber haltet im Blick, die Menschen können nichts dafür. Die Schuld, die sie haben, ist, dass sie sich von Gott trennen. Aber alles andere ist Konsequenz. Das ist keine moralische Verurteilung der Taten oder der Menschen. Ganz wichtig. Und dann kommt ein langer Teil über die Juden. Kapitel 2 und der Anfang von Kapitel 3. Und Paulus sagt, hey, die Juden, die sagen, hey, guck mal die Heiden an. Ha, guck mal, wie die sich verhalten. Das ist ja furchtbar. Ja, wir Juden, ja, wir wissen, wie es geht. Wir leben viel moralischer und besser und toller und nicht so wie diese dreckigen, unreinen Heiden. Das waren die Gedanken des Judentums. Sie spielen sich zum Richter auf, aber wenn man mal in das Gesetz schaut, da steht zum Beispiel drin, dass die Juden ein Segen sein sollen für alle Völker. Da steht drin, dass die Juden alle Menschen lieben sollen. Da steht drin, dass sie Gott sichtbar machen sollen, die Güte Gottes sichtbar machen sollen. Da steht zum Beispiel dieser Satz drin, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das steht da drin. Ja, und wenn dann Leute sagen, ah, die sind dreckig und die sind, merkt ihr, da fällt was auseinander, da sind die Juden nicht da, wo sie eigentlich sein sollten. Und deswegen sagt der Paulus, wenn ihr so über die Leute redet, dann seid ihr auch nicht gerecht. Dann seid ihr auch nicht richtig. Im Gesetz steht was komplett anderes, wie ihr leben sollt. Ihr seid auch nicht richtig. Und dann ist Kapitel 3 ist so eine Zusammenfassung von all dem, was in 1 und 2 steht. Dass er sagt, hey, die Heiden sind von Gott getrennt und deswegen, what a mess. die Juden, ihr wüsstet es eigentlich, ihr könntet es wissen, aber ihr macht es nicht. Das heißt, Summenstrich drunter, die Heiden und die Juden, hey, voll daneben. Ihr seid nicht da, wo ihr eigentlich sein sollt. Ihr seid verloren. Ihr seid fern von Gott. Und bei den Heiden ist, die kommen fast noch ein bisschen besser weg, ja. Die haben sich irgendwann mal von Gott getrennt, haben die Folgen, aber bei den Juden sagt er, hey, ihr könnt es eigentlich wissen. Aber ihr macht es auch nicht. So. Was die Heiden das machen, ja, die checken es nicht. Okay. Die können ja fast sogar nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. Aber ihr Juden, ihr könntet. So, das war so diese zweieinhalb Kapitel oder anderthalb Kapitel, kleine Lesehilfe dazu. Wenn ihr das lest, habt das im Blick. Und dann möchte ich euch diesen langen, langen Text, noch so lang ist er gar nicht, diese paar Verse aus Römer 3, Vers 19 bis 26 vor Augen halten. Ich möchte erst den zweiten Text lesen, aber zum ersten Teil kurz was sagen. Eigentlich sind es zwei parallele Gedankengänge, die sich hier darstellen. Ich lese es vielleicht doch kurz vor, dann haben wir es alle präsent. Wir aber wissen, was im Gesetz steht, das gilt für die, denen das Gesetz gegeben wurde. Damit soll jeder Einwand zum Schweigen gebracht werden. Denn die ganze Welt ist vor Gott schuldig. Schließlich verhält es sich doch so, kein Mensch ist vor Gott gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Vielmehr erkennen wir erst durch das Gesetz, was Sünde ist. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Und es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Gott hat ihn öffentlich als Ort der Sühne eingesetzt und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen, doch jetzt zu diesem besonderen Zeitpunkt will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht und nimmt diejenigen gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Super gedrängte Formulierungen, man versteht es kaum, wenn man ehrlich ist. Ja, man braucht wirklich lange, um diese Verse hier zu knacken. Und ganz wichtig zunächst mal zu wissen, was bedeutet denn dieses Wort Gottes Gerechtigkeit? Es zieht sich ja überall hier durch, hier unten kommt es auch nochmal vor, hier gerecht. Was bedeutet Gerechtigkeit? Nochmal vom letzten Mal, Gottes Gerechtigkeit ist die Macht, mit der Gott Menschen gerecht macht. Gott trägt seine Gerechtigkeit in sich und diese Gerechtigkeit strahlt von ihm aus und macht Menschen gerecht. Er ist das Heil, er ist die Versöhnung und von ihm strahlt das Heil und die Versöhnung aus in die Welt und macht Menschen heil und gerecht. Das ist Gerechtigkeit. Also eigentlich fast so ein, es fängt in Gott an und geht dann richtig in jeden Menschen hinein. So. Ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil manchmal versteht man unter Gerechtigkeit Perfektion im Gebote halten. Ja, das hatte Luther lange so verstanden. Er hat lang gebraucht, bis er es gecheckt hat, dass dieser Begriff in Gott anfängt, eine Macht ist, die Gerechtigkeit dann bewirkt in jedem von uns, in dir, in mir, in uns allen. Und Paulus hat hier einen ganz schönen Gedankengang, dass er erstmal sagt, die ganze Welt ist vor Gott schuldig. Ich habe das hier so ein bisschen dick gedruckt. Und dann kommt er zu dem nächsten Punkt. Jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden. Ja, in Jesus wird diese Macht, die Menschen heil macht, schönes Sportspiel, wird diese Macht sichtbar. Sie wird offenbar. Und zwar offenbar meint eben nicht nur sichtbar, sondern sie wird auch erlebbar, zugänglich. Sie zeigt sich, sie zeigt ihre Wirkung, sie entfaltet ihre Wirkung. Das ist das Besondere an diesem Wort Offenbarung. Offenbarung ist einfach nicht nur eine Erkenntnis. Ich habe rausgefunden, wie viel was kostet oder keine Ahnung, eine intellektuelle Erkenntnis. Sondern wenn jemand eine Offenbarung hat, dann liegt er praktisch am Boden. Also Offenbarung hatte zum Beispiel Mose vor dem brennenden Dornbusch. Das war eine Offenbarung. Ja? Dann ist er hinterher ein anderer Mensch wie vorher. Etwas, was das Leben verändert. Oder Jesaja, der Gott begegnet. Ja, und dann sagt Gott, wen soll ich senden? Und der Jesaja sagt, sende mich. Und er wird zum Propheten eingesetzt. Das heißt, eine Offenbarung bedeutet immer, dass das, was sich zeigt, auch dann im Leben Raum greift. Das hat immer Konsequenzen. Das hat immer Folgen. Es ist etwas, was das, was es sichtbar macht, auch macht. Es werde Licht und es ward Licht. In dieser Dimension und in dieser Power. Also die ganze Welt ist schuldig geworden und jetzt ist in Jesus Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit offenbar wirksam. Und zwar so, dass es den Glaube ausmacht, der uns diese Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Diese Heilsmacht kommt in mein Leben, indem ich schlicht und ergreifend sage, oh wow, danke. Und ich möchte jeden Tag meines Lebens in dieser Heilsmacht leben. Ich möchte mein Leben daran komplett ausrichten. Das ist Glaube. Ich vertraue dem in meinem Leben komplett. Ich vertraue, dass diese Gerechtigkeit in mir wirkt, dass sie mein Leben verändert, dass sie mein Leben trägt. Und dass ich dann noch am Ende bei Gott angenommen bin. Das ist Glaube. Wir haben also so einen Dreischritt. Alles sind schuldig, Gottes Gerechtigkeit in Jesus offenbar und Glaube an Jesus. Und diese Gerechtigkeit ist für dich zugänglich. Und dieser Weg steht allen Glaubenden offen. Allen Glaubenden. Nochmal, allen Glaubenden. Jeder, der das glaubt, ist gerecht. Nicht der folgende Voraussetzungen erfüllt, der diesem Katalog dann am Schluss entspricht, sondern Paulus ganz klar, allen steht dieser Weg offen. Allen. Ich finde, das ist ein extrem steiler Satz. Und weil der Paulus geprägt war vom Judentum, er war ja selber Jude, gehört es für ihn dazu, alle Dinge, die wichtig sind, zweimal zu sagen. Das ist im Alten Testament Grundgesetz. Alles, was wichtig ist, wird mindestens zweimal gesagt. Vielleicht sogar noch öfter, wenn es ganz wichtig ist, dreimal. Zum Beispiel Gottes Heiligkeit, dreimal gesagt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ja. Das ist super wichtig. Aber hier ist es nur wichtig, es wird zweimal gesagt. Und das ist total wichtig, dass man das checkt, dass hier zwei parallele Gedanken formuliert sind. Wir denken immer, wenn jemand einen Text schreibt, dann schreibt er so stringent. Ja? Er macht eine Reise von A nach B und dann muss man verstehen, jeden einzelnen Schritt verstehen. Und dann kommt man an Bibeltexte und merkt, oh Mann, ich verstehe es ja gar nicht. Liegt daran, dass eben manchmal Dinge doppelt gesagt werden mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt. Denn hier wird genau dasselbe gesagt. Alle sind schuldig geworden. Merkt ihr hier? Alle sind schuldig geworden. Die ganze Welt ist vor Gott schuldig. Ja? Ja, das ist dieselbe Aussage. Dann, jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Er meint in Jesus. Und hier, Gott hat ihn, Jesus, als Ort der Sühne eingesetzt. Das Wort, das da steht im Griechischen, ist vollkommen unübersetzbar. Es meint eigentlich Sühnedeckel. Also, wenn die Sühne im Alten Testament vollzogen wird, dann wird sie im Tempel vollzogen, im Allerheiligsten des Tempels, über der Bundeslade. Und der Priester sprengt Blut über diesen Deckel, der auf der Bundeslade drauf ist, und dadurch wird im Alten Testament die Sühne vollzogen. Interessant, gell? Im Allerheiligsten. Das Allerheiligste im Tempel, das ist ein Ort, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr rein darf. So, wenn der große Versöhnungstag ist. Also ein super, super, super verborgener Ort. Und jetzt merken wir hier, warum hier steht, öffentlich. Das Kreuz von Golgatha war öffentlich. Es ist überall sichtbar. Es ist nicht mehr verborgen im Tempel, in einem kleinen Raum, fensterlosen Raum sogar, sondern ist jetzt öffentlich sichtbar. Das heißt, dieser Sühnedeckel, dieser Ort, an dem die Sühne vollzogen wird, ist nicht mehr im Tempel, sondern ist auf Golgatha und ist tatsächlich Jesus selbst. In ihm, in seiner Person, wird das, was vorher im Tempel vollzogen wurde, jetzt öffentlich sichtbar getan. Die Sühne wird erwirkt. Öffentlich ist er als Ort der Sühne eingesetzt. Es ist genau dasselbe, wie Gottes Gerechtigkeit wird offenbar. Ja, es ist dieselbe Spur, dieselbe Richtung. Und da, wie halten wir daran Anteil? Im Glauben. Durch den Glauben halten wir Anteil daran. Er merkt, es ist dasselbe Duktus hier, dasselbe Duktus. Ich habe hier das Sühne in grün gedruckt, weil das hier zum Gesetz steht. Die Sühneopfer, die stehen ja auch in den 5 Büchern Mose. Das heißt, da gibt es auch einen Bezug zwischen den beiden Dimensionen. Und dann sind wir bei dem starken Begriff Sühne. Und Sühne hat im gesamten Alten Testament immer zwei Dimensionen. Das einmal geht es um die Verfehlungen, um die Schuld, um die Sachen, die wir falsch gemacht haben, um konkrete Taten, um Sünden. Lügen, was weiß ich, schlecht über jemand denken, hintenrum über jemand reden, jemand was klauen, keine Ahnung, lauter solche Sachen. Ja, ich weiß nicht, was euch da einfällt. Braucht auch niemand sagen, weil meistens sind die Sachen, die einem einfällt, die Sachen, die einem selber naheliegen. Jetzt habe ich schon zu viel verraten. Egal, das ist die eine Dimension, dass diese Fehler, diese offensichtlichen Übertretungen des Gesetzes, dass Gott die vergibt. Das ist diese eine Dimension. Und wir haben dann die andere Dimension, dass wir Anteil bekommen an der Herrlichkeit Gottes. Oder hier, richtig übersetzt, müsste man es eigentlich sagen, Gott macht gerecht. Er verändert mein Leben. Er verändert mich wirklich. Er macht mich zu einem Menschen, der vor Gott angenehm ist. Er gibt mir Anteil an seiner Herrlichkeit. An anderen Stelle schreibt Paulus sogar, dass er uns verherrlicht, also in diese Herrlichkeit hinein verwandelt. Das heißt, es ist nicht nur, das Schlechte wird weggenommen, ja, definitiv, sondern auch, du bist eine neue Kreatur. Du wirst zu einem neuen Menschen. Du wirst zu jemand, der gerecht ist. Echte Veränderung durch die Sühne. Das sind wir genau wieder an dem, wo wir vorher waren. Offenbar werden, habe ich gesagt, es hat immer Folgen, es macht immer irgendwas. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ja, wenn Gott sagt, du bist gerecht, dann bist du es auch. Weil es sein schöpferisches Wortes. Und der alttestamentliche Bezugsrahmen dazu ist die Sühne. Und es ist interessant, dass wir merken, zweimal mehr oder weniger der gleiche Weg, alle Gerechtigkeit, Glaube, alle Sühne, Glaube. Hier aber in dem ersten Teil dreht es sich hauptsächlich um das Thema Gesetz und sagt, hey, welche Rolle spielt da das Gesetz? Ja, das kommt hier oben, kein Mensch kann vor Gott gerecht werden, weil er das Gesetz befolgt. Es ist unabhängig vom Gesetz, das bezeugt das Gesetz. Also hier buchstabiert Paulus durch, was diese neue Gerechtigkeit bedeutet im Blick auf das Gesetz. Und im zweiten Teil entfaltet er das Ganze im Blick auf die Sühne. Was es bedeutet, wenn wir von der Sühne ausgehen. Manchmal hilft es, diese Paulus-Texte so ein bisschen sich aufzudröseln, um dann zu merken, okay, das ist der Gedankengang, so muss ich es verstehen. Und ich habe euch das einfach mal so mitgebracht, um euch ein bisschen Lust zu machen, solche Texte immer wieder auch mal zu lesen und nochmal genauer hinzugucken. Und auch nochmal zu fragen, hey, Könnte das nicht sein, dass da ein Gedankengang doppelt ist? Wo ist vielleicht nochmal ein Schwerpunkt? Wie kann man solche Texte aufschlüsseln und aufdröseln? Das ist nicht einfach, weil der Paulus eben nicht Kind unserer Zeit ist, sondern diese Sachen vor 2000 Jahren geschrieben hat. Und da müssen wir uns dummerweise echt reinfuchsen. Aber es lohnt sich tatsächlich, weil man sehr viel dabei entdecken kann. Und wir nehmen mit, in Jesus hat Gott mir alle Sünden vergeben und mich zu einem neuen Menschen gemacht. Das ist geschehen in ihm. Ich hoffe, es war nicht langweilig für euch, mal so einen exegetischen Deep Dive zu machen und mal in so einen Text wirklich reinzugehen und sich reinzufuchsen. Hier gibt es einen QR-Code, wenn ihr dem nachfolgt, kommt ihr auf eine Ablage, da findet ihr auch das nochmal, da könnt ihr in Ruhe zu Hause auch nochmal, wenn ihr Lust habt, das nochmal nachlesen. Bei der Hitze kann man sowieso nicht raus, entweder ist man im Freibad oder drinnen, dann greift nochmal nach dem Römerbrief und schaut mal rein und macht vielleicht darüber hinaus, was ich gesagt habe, noch eigene Entdeckungen, da ist wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr drin. So, ich möchte mit euch jetzt zu etwas kommen, was mich persönlich in diesem dritten Kapitel angesprochen hat. Was hindert uns oder was hat vor allem auch mich immer wieder gehindert, das Evangelium anzunehmen? Und ich möchte hier die nächsten Verse vorlesen. Vers 27 und 28 schließen direkt an das an, was gerade der Paulus gesagt hat. Gibt es irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Welches Gesetz schließt es aus? Etwa das Gesetz der Werke? Nein, sondern das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Ich glaube an Jesus, ich verbinde mich mit dieser Heilsmacht und das macht mich gerecht. Punkt. Das heißt nicht, dass ich dann perfekt bin, alles richtig mache und so weiter. Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass ich gerecht bin. Dass ich vor Gott angenommen bin. Dass sein uneingeschränktes Ja über meinem Leben steht und mein Leben sich verändert. Was bedeutet das und wo habe ich gemerkt, dass ich da ein Riesenproblem habe damit? Für mich war das eine ganz spannende Frage. Glaube ich oder halte ich für richtig? Ja, für richtig halten heißt, ja, Paulus, was du sagst, das ist ganz okay, kann ich stehen lassen, passt für mich. Andere sagen vielleicht, nee, sehe ich nicht so, sehe ich anders. Aber Glauben heißt, ich glaube wirklich, dass es nichts gibt in meinem Leben, was irgendwie mich annehmbar macht vor Gott. Nichts. Ja? Alles sind schuldig geworden. Wir leben allein aus Gnade. Das heißt, es gibt letztlich nichts, was irgendwie von Bedeutung wäre. Und ich merke, dass es in mir schon so Überzeugungen gibt, dass ich eigentlich ein toller Kerl bin. Ich denke mir, dass ich manche Sachen richtig gut kann und denke, Herr Gott, mit mir hast du einen echten Schnapper gemacht. Ja, das ist doch cool, dass du mich hast. Das ist eine echte Verstärkung für deine Armee, das ist eine echte Verstärkung für das Reich Gottes. Und das mit der Gnade, so wirklich brauche ich das nicht, weil ich bin ja ziemlich gut. Vielleicht nicht perfekt, aber ziemlich gut. Zumindest habe ich meine Stärken. Und ich merke, Glaube heißt eben nicht mich auf meine Stärken verlassen, sondern zu sagen, Jesus, du bist meine Stärke. Du bist meine Gerechtigkeit. Dass ich gerecht bin, kommt von dir und nicht von meinen Stärken. Und ich merke, das ist schon ganz schön herausfordernd. Weil das super leicht ist, die schlechten Sachen in einem Jesus anzuvertrauen und zu sagen, ah, Jesus, meine Schuld, meine Sünden, meine schlechten Gedanken und so, das gebe ich dir. Super easy. Aber zu sagen, Jesus, auch das, was ich gut kann, hat auch keinen Wert. Wert hat allein deine Gerechtigkeit. Im Philipperbrief schreibt der Paulus mal, ja, ich bin Israelit und ich bin Gesetzeslehrer und ich kann das und ich kann das und ich kann das. Aber wisst ihr was, sagt er? Das ist alles, Originalzitat, Scheiße. Ja, er sagt, das ist Scheiße. Weil das macht mich stolz und es macht mich fühlen, dass ich diese Gerechtigkeit Gottes nicht wirklich brauche. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Und ich selber habe für mich in den letzten Wochen und Monaten an dieser Stelle sehr viel zu knabbern gehabt. Mein Stolz redet mir ein, wie gut ich doch bin. In Wahrheit bin ich aber ein getünchtes Grab. Jesus sagt es mal zu den Pharisäern, sie sind getünchte Gräber. Das ist das Schöne an einem getünchten Grab. Von außen sieht es super aus, ja? Strahlend weiß. Oh, strahlende Helden. So wie wir alle gerne uns zeigen. Vor den anderen, vor uns selbst, vielleicht auch vor Gott. Aber wenn man die Grabplatte mal lupft und reinschaut, dann stinkt's und modert's da drin. Und das ist das, wo ich gemerkt habe, wow, ich möchte diese Tünche, dieses, was so gut scheint, vor den anderen und auch vor mir selber ablegen und sagen, ja, Jesus, ich brauche deine Gerechtigkeit. Ich habe keine eigene Gerechtigkeit. In Wahrheit ist meine Gerechtigkeit ein Grab. Etwas, was zu nichts mehr bringt. Etwas, was zu nichts führt. In Wahrheit habe ich nichts. Und ich bin darauf angewiesen, dass du mich annimmst, dass du mich gerecht sprichst, dass du mich liebst. Ja, allein der Glaube an Jesus rettet. Sonst nichts. Auch nicht unsere Stärken. Auch nicht das, was du richtig gut kannst. Auch nicht deine moralische Integrität oder was auch immer. Das ist es nicht, was dich rettet. Ich kann mich letztlich nur der Gnade rühmen. Oder, ihr kennt vielleicht das Sprichwort, man soll sich nicht mit fremden Federn schmücken. Schon mal jemand gehört, das Sprichwort? Man soll sich nicht mit fremden Federn schmücken. Paulus sagt ganz, ganz falsch. Man kann sich nur mit seinen Federn schmücken. Man kann sich nur mit seinen Federn schmücken. Weil die eigenen Federn nichts zum Schmuck sind, sondern eher zum Tod. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Für mich war das in den letzten Wochen, Monaten etwas, was mich sehr bewegt hat. Immer wieder bin ich zu Hause auch gesessen. Ich habe das auch versucht, ein bisschen praktisch zu machen. Immer mal wieder meine Stärken auf den Zettel zu schreiben und ganz bewusst vor Gott mal auf den Boden zu legen und zu sagen, hey, das ist nicht wert. Das ist nicht wichtig. Das hat keine Bedeutung. Und das hat mir geholfen, das auch so vor Gott auszusprechen und vor ihn hinzuhalten. Gibt es einen Grund, irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Ich hatte es sehr bewegt, dass Paulus das hier so klar formuliert, was ich immer wieder in der letzten Zeit erlebt habe, wo Gott mich geführt hat. Und ich möchte euch einfach an meinem Leben, an meiner Erfahrung Anteil geben. Und was das mit euch macht, das könnt, dürft, müsst ihr mit Jesus klären oder andersrum, das redet er mit euch. Ich möchte noch ganz kurz beten und vielleicht schauen wir danach einfach, ja, Miri, du machst, was du richtig für richtig hältst. Jesus, ich danke dir, dass es wirklich allein die Gnade ist. Und ich merke, dass ich selber und vielleicht geht es auch der einen und dem anderen so, dass wir merken, dass wir das nicht so wirklich glauben, sondern dass wir glauben, dass wir eigentlich ganz gut sind, dass wir eigentlich ganz perfekt sind, dass das Reich Gottes durch uns einen Riesengewinn hat. Und wir merken gar nicht, dass wir so getünchte Gräber sind. Dass es das Außen toll aussieht, aber innen noch so viel anderes ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du das immer wieder aufdeckst, dass du mir das immer wieder gezeigt hast in meinem Leben. Und ich danke dir, dass der Paulus das selber auch so durchexerziert hat und dass das für mich ein ganz großes Vorbild ist, zu sehen, wie er wirklich sich abhängig macht von der Gnade. Sich abhängig macht von dem, dass du alles getan hast, was uns gut macht, was uns Shalom bringt, was uns Frieden bringt, was uns Heil bringt, was uns Wahrheit bringt. Es kommt alles von dir. Und ich strecke mich aus nach dir, Herr, nach dir, Jesus, weil du mich zu einem Ort machen kannst, in dem Leben ist. Du kannst getünchte Gräber in Orte des Lebens verwandeln. Das wünsche ich mir, Herr, für mich und für die von uns, die das betrifft. Danke, Jesus, für alles, was du tust.